Es ist zwar einige Zeit inzwischen vergangen, aber ich würde gerne ein bisschen mit euch teilen im Fortgang zu meinen Predigtreihen über den Epheserbrief. Und ich habe so den Eindruck, das passt auch genau mit dem überein, was wir gerade eben erlebt haben, weil wir haben uns ja zunächst die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief angeguckt und haben dabei einfach auch erkennen dürfen, dass das der Teil ist, wo überhaupt erstmal unsere Beziehung zum Herrn beschrieben ist und was der Herr über uns ausgesprochen hat, was der Herr für uns hat, wie der Herr unsere Vorbereitung sieht, was er alles für uns getan hat, damit wir in dem leben können, was er eigentlich dann für uns hat. Sodass also die ersten drei Kapitel sozusagen die Ausrüstung durch Gott für uns ist, geistlich gesehen. Und im zweiten Block des Epheserbriefes, also die Kapitel 4 bis 6, geht es dann um die Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Ausrüstung sozusagen um? Ja, was machen wir aus diesem geistlichen ausgerüstet sein, komplett ausgestattet sein durch den Herrn? Wie gehen wir jetzt damit um? Sprich, wie ist unsere Beziehung zu unserer Umwelt? Sprich, sind wir wirklich zum Beispiel die ansteckenden Christen, die Zeugnis und Bekenntnis für den Herrn ablegen? Oder verstecken wir lieber, was der Herr alles in uns gesteckt hat, damit nur ja keiner mitkriegt, dass wir den Herrn lieben, dass Jesus Christus unser Retter ist? Wollen wir auch nicht zu hoch an die Glocke hängen, weil dann könnte es ja jemand mitkriegen? Oder wie gehen wir damit um? Und ich meine, Apostel Paulus hat ja in seinen Briefen immer wieder sehr stark ermutigt, hat in vielen Briefen auch Korrekturen gesprochen, aber hier im Epheserbrief finden wir ja eigentlich pure Ermutigung von ersten bis zum letzten Buchstaben. Und deswegen würde ich gerne einfach fortsetzen mit diesem zweiten Teil. Wir werden da heute nicht durchkommen. Ich hatte gedacht, als ich mich vorbereitet habe, dass wir vielleicht das vierte Kapitel uns angucken können. Ich befürchte, selbst das werden wir nicht schaffen, weil es einfach zu reich ist. Der Apostel Paulus hat ein Problem in seinen Briefen, den Petrus auch sozusagen schon angemerkt hat, dass er nämlich manchmal etwas kompliziert zu verstehen sei. Ich würde es anders formulieren. Er ist so reich in seinen Formulierungen, dass man wirklich jedes einzelne Wort sich betrachten darf, um zu sehen, was da alles an Reichtum drinsteckt. Und insofern möchte ich euch einfach einladen, die nächsten Verse mit mir in diesem Sinne zu betrachten. Ich möchte vorher noch mal beten, damit wirklich der Heilige Geist durchdringt und nicht meine Gedanken, sondern seine Gedanken uns das Wort aufschließen, denn nur er kann uns das Wort wirklich eröffnen. Heiliger Geist, ich bitte wirklich um deine Hilfe, deine Führung, dein Ausschütten, dass du uns dein Wort aufschließt, so wie es auch im Wort steht, dass wir dein Wort nur verstehen können, Herr Jesus, wenn dein Heiliger Geist uns es uns ja offenbart, darlegt, aufschließt in jeder Beziehung. Und Herr, ich bete aber auch, dass dadurch, dass du, Heiliger Geist, dieses Wort eröffnest, du unser Herzen damit erreichst, dass es nicht Verstandesverstehen ist, sondern Herzensverstehen wird und damit Veränderung in unseren Herzen stattfindet, die von dir, Heiliger Geist, bewirkt ist. Und Herr, hilf mir, dass ich nicht im Weg stehe, dass ich nicht mit meinen Gedanken was hinzufüge oder wegnehme, was nicht von dir ist. Amen. Also wie gesagt, wenn ihr die ersten drei Kapitel nochmal tiefer betrachten wollt, ihr könnt da gerne auf die Webseite nochmal zurückgehen, da sind die entsprechenden Predigten noch verfügbar. Heute geht es mir darum, einfach fortzusetzen mit dem vierten Kapitel, und da möchte ich gleich den ersten Vers aus dem Kapitel mal vorlesen. Da fängt Paulus an und sagt: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und wenn man da anfängt, dann stellt man fest, Moment mal, wieso fängt ihr denn jetzt so komisch an? Ich ermahne euch nun, da muss da vorher was gewesen sein. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal ein paar Verse zurückgehen, nämlich in das Kapitel 3, ab Vers 20, wobei der ganze Abschnitt eigentlich dazugehört, aber ich möchte nur einfach zeigen, dass da eigentlich kein Bruch ist, sondern dass es weitergeht. Denn da heißt es im 3,20 nochmal: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt nochmal, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Paulus ermahnt uns nicht nach dem Motto, ihr habt da was falsch gemacht oder irgendwas nicht auf die Reihe bekommen, sondern dieses Ermahnen ist ein liebevolles Erinnern daran, dass ja alles in uns hineingelegt ist, dass es ja alles nicht aus unserer Kraft geschehen soll und kann und darf, sondern aus der Kraft, die in uns liegt, von der er über die ganzen ersten drei Kapitel im Brief geschrieben hat. Und wo er das in diesem Vers, den wir im dritten Kapitel nochmal gelesen haben, wirklich nochmal zusammenfasst und sagt, da ist alle Kraft wirksam in euch, wenn ihr das wirklich festhält, was Gott für euch hat und wie Gott euch ausgerüstet hat. Und aus dem heraus ermahne ich euch, und das Wort ermahnen hat ursprünglich eine viel positivere Bedeutung, als wir sie normalerweise heute wahrnehmen. Ermahnen nehmen wir heute oft genug wahr als etwas, ich muss dich ermahnen, du bist zu schnell gefahren, oder ich muss dich ermahnen, du stehst im Parkverbot, oder ich muss dich ermahnen, weil du nicht gehorcht hast. Aber dieses Ermahnen ist ein Ermahnen, das sagt, du weißt, dass du noch viel weitergehen kannst, dass du noch weiter wachsen darfst, dass du alles in dir hast, was ist es, als eine pure Ermutigung. Es ist ein Ermutigen zu sagen, ja, ich nehme das, was Gott über mich ausgesprochen hat, was in seinem Wort steht, und mit dem marschiere ich, wandle ich, gehe ich. Und er spricht hier von Wandeln in diesem Vers, in dem er sagt, wir sollen wandeln würdig der Berufung, mit der berufen worden sind. Da will ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen, was diese Berufung ist. Ausgenommen zwei, drei Verse vielleicht nochmal rausgreifen, wo ihr es nachgucken könnt, die brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, aber das ist zum Beispiel in Philipper 3,40, wo es heißt, Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also es kommt die Berufung von Gott. Es ist eine heilige und himmlische Berufung. Das finden wir im 2. Timotheus 1,9 zum Beispiel. Und dass wir berufen sind in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, sehen wir im 1. Korinther 1,9. Das heißt, diese Berufung hat nichts damit zu tun, oh, ich habe gelernt, ein guter Automechaniker zu sein oder, keine Ahnung, ein guter Lehrer oder Lehrerin zu sein, sondern es geht darum zu verstehen, dass wir berufen sind, mit Christus Jesus zusammen in dieser Welt, ja, ich sag mal, Fußstapfen zu hinterlassen, seine Herrlichkeit durch uns durchscheinen zu lassen. Das heißt, es ist alles nicht unser Werk, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes in uns als der Sachwalter Jesu Christi, der uns befähigt, all die Dinge zu tun, von denen Paulus in diesen nächsten Versen spricht. Und deswegen dieses Verständnis zu haben, wir können voller Ermutigung, voller Mut losschreiten, wenn uns bewusst ist und wenn wir wirklich in unserem Herzen festgemacht haben, dass alles durch Jesus Christus in unserem Leben geschehen darf, muss und soll und nicht aus unserer eigenen Kraft, denn dann versagen wir, wenn wir das aus uns selbst tun wollen. So steigt also Paulus ein, indem er uns versucht zu zeigen, ja, was macht er jetzt alles mit dem, was Gott gemacht hat? Und so ist dieser zweite Teil des Epheserbriefes auch eine Beschreibung eines Lebenswandels zuallererst. Und da geht es dann um so Themen wie Demut, Einigkeit, Reife, Integrität, freies Geben, die Reinheit, aber das ist auch Sorgen für andere und die Verantwortlichkeit. Und dann gibt es noch einen weiteren Abschnitt, der uns allen sehr geläufig ist, aber ich glaube auch da wir noch nicht so voll verstanden haben, was sich dahinter verbirgt, nämlich auch die Ermutigung, unseren Kampf zu kämpfen. Und da sind wir dann sehr schnell im Epheser 6 ab Vers 10. Soweit werden wir heute nicht kommen, keine Sorge, weil sonst würden wir hier noch einige Zeit sitzen. Aber das nur mal als Einstieg, warum wir in diesen christlichen Wandel eintreten sollen, aus der Kraft, die Gott in uns hineingelegt haben. Da geht es um das Laufen, und ich meine hier nicht Laufen im Sinne von Rennen, sondern wirklich unser Tageslebenslauf, den wir dort leben sollen. Und auf der anderen Seite kommt es dann irgendwann auch zu dem Kampf, den wir kämpfen sollen, aber das, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Wie soll dieser Lebensweg aussehen? Paulus sagt weiter, und ich lese jetzt mal einmal den Abschnitt durch bis einschließlich Vers 13 und dann werden wir uns nochmal jeden Vers einzeln angucken oder weitestgehend einzeln. Also es geht nochmal los. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in eine Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses und der Fülle Christi. Soweit erstmal. Unser Weg ist der Weg, dass wir aufgebaut werden in den Leib Christi hinein, dass wir aufgebaut werden zu der Braut, die Jesus Christus holen wird. Und deswegen müssen wir aufmerksam sein, dass wir den Wandel unseres Lebens so gestalten, dass wir auch wirklich ihn repräsentieren, dass wir aus seiner Kraft handeln und dass wir auch wirklich feststehen in dem, was Gott in uns hineingelegt hat, beziehungsweise dass unser Bekenntnis für Jesus Christus unverrüttbar ist. Wie kommen wir dahin? Paulus sagt dann im Vers 2 dieses Kapitels 4, also wir sollen würdig der Berufung wandeln, mit der wir berufen worden sind, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Wenn wir das mal so zusammennehmen. Das sind immerhin 4 Dinge, die wir tun sollen oder auf die wir achten sollen. Demut, Langmut, Sanftmut, Liebe. Fällt was auf? Das sind alles Teile der Frucht des Geistes, ne? Das heißt, auch hier ist ganz klar, und das zieht sich wie ein roter Faden durch Gottes Wort durch, aber hier kommt es nochmal deutlicher hervor, das sind alles Dinge, die wir nicht aus uns selbst generieren können, sondern auf die wir nur dann in der vollen Fülle auslaufen können, wenn wir uns auf den Heiligen Geist stützen, dass er uns dort an diese Positionen bringt. Schauen wir ganz kurz mal auf das Wort Demut. Und ich möchte mal einen Vers aus dem Jakobus 4,6 geben. Da heißt es nämlich, er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. In diesem Vers ist ja zu 100% beschrieben, was passiert, wenn wir nicht in die Demut gelangen, die Jesus Christus vorgelebt hat. Weil das Gegenteil von Demut ist Hochmut, Stolz und alles, was in Richtung Hochmut, Stolz geht, bringt uns weg von Gott. Weil es gibt einen anderen Vers in Psalm, da wird es noch deutlicher klar, dass Gott sieht den Hochmütigen von ferne. Das heißt, da ist Distanz, da kommen wir erst gar nicht ran. Wir kommen nicht, mit Stolz haben wir keine Chance, zum Herrn zu kommen, vor ihn zu treten. Weil das ist nichts, was er zulassen kann. Nun heißt Demut nicht, dass wir hier unter diesen Teppichboden kriechen sollen, den Hut noch da drauf ziehen, den Zylinder noch draufsetzen und denken, es wird schon jeder sehen, wie demütig ist. Das kann übrigens auch stolz sein, falsche Demut kann auch stolz sein. Sondern Demut sagt schlicht und einfach, Herr, du sitzt auf dem Thron meines Lebens und was immer ich tue, was immer ich sage, was immer mein Leben ausmacht. Sei du derjenige, der es leitet, der es führt, der es lenkt. Du bist der Chef in meinem Leben. Das ist jetzt einfach dahingesagt. Kann man auch wahrscheinlich, jeder wird wahrscheinlich sagen, ja, das ist bei mir auch so, ich habe Jesus in meinem Herzen, Jesus regiert. Aber ich glaube, wenn wir da ein bisschen reflektieren, wie unser Alltag so aussieht, weiß ich nicht, ob Jesus in meinem Leben in jeder Situation regiert. Manches Mal sind da so Situationen, wo wir sagen, ach, ich mache jetzt mal einfach los, ich mache das. Es funktioniert nicht, ich werde ärgerlich, ja, Langmut fehlt dann auf einmal. Und, naja, und dann passiert noch was und dann bricht noch was zusammen oder sonst was. Und erst nach einer Weile dämmert es auf einmal, dass wir vielleicht mal innehalten sollten. Und vielleicht wäre es gut gewesen, bevor ich überhaupt angefangen habe, den Herrn mal zu fragen, Herr, was ist dran? Zeigst du mir, wie es machen kann? Und dann hätte ich festgestellt, dass es vielleicht alles ganz anders und einfacher gewesen wäre. Ich kann das aus praktischer Erfahrung Zeugnisse ablegen. Ich habe manche Reparatur 3- und 4-mal gemacht, weil ich es nicht beim ersten Mal erstmal dem Herrn hingelegt habe und gesagt, Herr, gib mir Weisheit, dass ich das richtig mache. Und dann irgendwann meine Frau reinkam und merkte, ich war ziemlich enerviert und meinte, hast du eigentlich schon mal den Herrn gefragt? Ja. Und dann habe ich dann tatsächlich den Moment gesucht und mal innegehalten. Und erstaunlicherweise, auf einmal lösten sich die Schrauben, die klemmten, auf einmal wusste ich, welche Schraube wohin gehört und es war ruckzuck fertig. Ist ein ganz einfaches Beispiel, aber zeigt nur, dass wir manches Mal in unserem Leben eben doch nicht den Herrn immer auf dem Thron sitzen haben. Gar nicht mal in dem Sinne wollentlich zu sagen, Herr, jetzt rück mal zur Seite, ich mach, sondern einfach aus der Gewohnheit heraus, ich mach's halt, wie ich es gelernt habe. Ne? Anstatt wirklich in jeder Situation mal auf die kleine innere Stimme zu hören, die sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu sagen, Heiliger Geist, ich gebe es dir, hilf mir. Zeig's mir, wie es geht. Egal, was es ist. Das ist nur ein Teil von Demut. Ich hatte das letztens schon mal angekündigt und ich werde das irgendwann auch aufgreifen. Ich glaube, das Thema Demut braucht mal einen viel breiteren Raum, um wirklich zu verstehen, worum es geht. Aber wenn wir festhalten dürfen, dass es heißt, Gott ist auf dem Thron in meinem Leben, in allen Aspekten meines Lebens, und wenn das mein Suchen ist, dann wird der Geist mich auch in diese Demut hineinführen, weil es ist nichts, was ich selbst generieren kann. Es ist eine Demut, die Gott in mich hineinlegt und die Gott mich auch auslaufen lässt, wenn ich ihn nur lasse. Paulus geht weiter und sagt, wir sollen mit Sanftheit miteinander umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle uns mit ganz sanften Tönen und begegnen oder so, aber dass wir eine Weichheit miteinander haben, die zulässt, dem anderen den Raum zu geben, auf mich zuzukommen oder auch, selbst wenn ich, sage ich mal, vielleicht eine andere Position als mein Gegenüber einnimmt, diese meine Position nicht, oh, du bist blöd und hier ist meine, du musst das glauben, was ich, sondern dass wir in einer Art und Weise miteinander umgehen, dass die Dinge nicht aufeinander prallen, dass wir nicht uns gegenseitig verletzen, sondern dass wir eben mit Sanftmut aufeinander zugehen. Jesus Christus hat das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, folgt mir nach, denn ich bin demütig und sanftmütig. Und wenn er das von sich sagt, haben wir die allerbeste Voraussetzung, dass wir das auch tun dürfen. Und gleichzeitig haben wir die Voraussetzung in uns, weil er in uns lebt und uns dahin bringen möchte. Und wieder ist es etwas, was wir nicht selbst generieren können. Wir müssen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns hinführt und deswegen brauchen wir ihn so dringend. Deswegen müssen wir uns immer wieder danach ausstrecken, dass er uns führt und leitet. Langmut. Langmut ist etwas, manchmal wird es mit Geduld übersetzt und ich meine, dass Geduld hier nicht das richtige Wort ist. Langmut heißt wirklich, dass wir durchhalten, dass wir ausharren, dass wir sehr viel Zeit auch mitbringen für bestimmte Situationen, dass wir warten können, bis Gott wirklich gesprochen hat, dass wir abwarten können, bis wir wirklich eine klare Antwort bekommen haben. Langmut heißt, dass ich auch, wenn mein Gegenüber mich vielleicht ein bisschen nervt und ich denke, jetzt muss ich ihn eigentlich mal unterbrechen oder... ich renne jetzt weg oder so, trotzdem aushalten und ausharren und warten darauf, dass Gott uns zeigt, wann was dran ist. Langmut bedeutet, dass ich nicht sofort in Ungeduld ausbreche, dass ich vielleicht sogar zornig oder oder wütend werde, solche Dinge, sondern dass ich wirklich aus der Demut, aus der Sanftmut wirklich diese Geduld mitbringe, auszuharren, bis das kommt, was wirklich relevant ist. Ja? Und da gibt es zum Beispiel eine Stelle im 2. Timotheus 3, Vers 10, die würde ich gerne mal zitieren. Da spricht Paulus zu Timotheus und sagt: Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren. Weil das sind alles Gaben des Geistes oder besser gesagt Frucht des Geistes, sprich Dinge, die in unserem Charakter geformt werden dürfen und müssen. Wenn sie das nicht werden, werden wir auch nicht das auslaufen, was Jesus Christus für uns und für jeden wiedergeborenen Gläubigen hat. Und dann kommt das noch, dieses einander ertragend in Liebe. Also wir haben Demut, wir haben Sanftmut, Langmut und jetzt kommt auch noch die Liebe. Und da könnte man auch für sagen, einander ertragen und uns gegenseitig vergebend. Denn, wie sagt Petrus in 4,8, 1. Petrus 4,8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wenn wir aus der Liebe des Herrn agieren, also ich spreche über die Agape-Liebe wieder und damit auch wieder nicht über die Liebe, die ich generiere, sondern die vom Vater kommt. Wenn ich in dieser Liebe operiere, dann habe ich eigentlich Tore schon weit aufgemacht, Menschen zu erreichen. Dann wird Jesus in mir sichtbar, weil es ist seine Liebe, die in mir sichtbar wird und nicht meine eigene. Und es bedeutet auch, dass ich aus dieser Liebe heraus helfen kann, Menschen auf den richtigen Weg zu bringen oder den richtigen Pfad zu bringen. Dieser Vers, den ich gerade zitiert habe, aus dem 1. Petrus 4,8, wird oft missbraucht, so nach dem Motto, ich brauche nur lieben, dann kann ich über die Sünde hinweggucken. Das meint dieser Vers nicht. Der Vers sagt nicht, dass Sünde plötzlich nicht mehr Sünde ist, weil ich ja Liebe habe, sondern sie sagt lediglich, dass die Sünde weiterhin Sünde ist, aber dass ich aus der Liebe heraus demjenigen trotzdem begegnen kann. Das ist ein entscheidender Unterschied. Sünde bleibt Sünde, aber sie führt nicht dazu, dass ich nicht mehr Begegnung haben kann, weil wir haben alle Situationen, wo wir den anderen brauchen, der uns hilft, aus einer Sünde oder aus einer Situation herauszukommen, wo wir eben nicht so operiert haben, wie der Herr es sich von uns wünscht. Und das braucht Liebe manchmal, weil manchmal, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, dass er jemandem begegnet und der ist besonders ruppig in der Begegnung, du denkst, der hat sämtliche Stacheln ausgefahren wie so ein Igel, ja, wo du nicht drankommst und da braucht es Liebe. Da braucht es erstmal Liebe, trotzdem füreinander da zu sein. Und Paulus schreibt hier an Gläubige, also er spricht überhaupt erstmal über die, die in die Gemeinschaft des Herrn, in den Leib hineingefügt worden sind. Und selbst da wissen wir, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung, obwohl wir eigentlich aus demselben Geist sind, in derselben Taufe stehen und, dass es diese Situation gibt, dass da ein Igel einem Wolf gegenübersteht, ne? Und beide müssen irgendwie miteinander auskommen. Ja? Und das ist das, was Paulus hier vorausschickt und sagt, bevor er überhaupt über das Wesentliche spricht, was ihm eigentlich am Herzen liegt, nämlich Einheit, sagt er erstmal, was braucht es, damit er dafür überhaupt in Fähigkeit gerate. Und das ist Demut, weil Demut sorgt zum Beispiel dafür, dass ich mich nicht höher stelle als den anderen. Es braucht diese Sanftmut, dass ich nicht gleich losbollere und mit dem Vorschlaghammer um mich haue. Es braucht diese Langmut, dass ich bereit bin, noch die extra Meile zu gehen. Und es braucht vor allem die Liebe, die es mir erlaubt, eben auch dem Igel gegenüberzustehen und zu sagen, ich warte, bis deine Stacheln wieder flach liegen und dann reden wir weiter. Das sind jetzt nur Bilder, wohlgemerkt. Ich schreibe dann also weiter, nachdem er gesagt hat, dass wir einander ertragen sollen in der Liebe, in Vers 3, euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens. Jetzt kommt er zur Sache. Lass mich mal einen Moment über das Wort Einheit 2, 3 Gedanken teilen. Es gibt verschiedene Arten von Einheiten. Also die einfachste ist eigentlich die Einheit für einen bestimmten Zweck. Also ein Beispiel. Wir nehmen uns vor, mit zig Leuten gemeinsam ein Fest auszurichten. Dann haben wir einen gemeinsamen Zweck, ein gemeinsames Ziel. Und in diesem Ziel sind wir sozusagen eins oder in Einheit, dass wir sagen, das wollen wir hinkriegen. Und jeder bringt da so seine Teile ein und dann ist das Fest gefeiert. Und damit ist das Thema erledigt, aber auch diese Einheit im Prinzip erledigt. Das ist einfach zweckgetrieben, einheitlich, Einheit gemeinsam haben. Dann gibt es eine zweite Einheit, wenn ich jetzt hier auf die Bibel schaue, das ist die Einheit des Glaubens, da kommen wir später noch zu. Und dann spricht er hier von der Einheit des Geistes. Und interessant ist eben, dass Paulus zwei Dinge tut, nämlich erstens, dass er nicht anfängt mit der Einheit des Glaubens, sondern dass er anfängt mit der Einheit des Geistes, weil nämlich die Einheit des Glaubens nur durch die Einheit des Geistes überhaupt erreichbar ist, weil da fängt alles mit an. Und dann sagt er ja in diesem Vers noch was Entscheidendes. Er sagt nämlich hier nicht, die Einheit des Geistes zu schaffen, sondern er sagt, die Einheit des Geistes zu bewahren. Hier wird also nicht die Einheit des Leibes Christi genannt, hier wird auch nicht gesagt, wir sollen die Einheit des Geistes schaffen, sondern wir sollen etwas bewahren. Wenn ich aber etwas bewahre, dann existiert es schon. Weil ich kann ja nur etwas bewahren, was schon da ist. Ja? Ich kann meine Kleidung nur bewahren oder sauber halten, wenn sie da ist. Wenn sie nicht da ist, kann ich sie nicht sauber halten, als ein Beispiel. Ja? Und da, sage ich mal, gibt es sicherlich ein paar Probleme. Und ich tue mich da auch nicht leid, das wirklich zu definieren. Ich versuche es trotzdem mal. Und ich bitte da einfach den Heiligen Geist, dass der uns das wirklich aufschließt, wie es gemeint ist. Lass mich anfangen mal mit dem Ansatz, dass ich sage, wenn wir wahre, wiedergeborene Gläubige sind, dann haben wir die Geistestaufe, dann haben wir die Wassertaufe, dann haben wir ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist die gemeinsame Basis, auf der wir alle stehen. Wenn wir diese Basis nicht haben, haben wir nicht die Einheit des Geistes. Dann können wir gar nicht aus dem gemeinsamen Startpunkt herausgehen. Ja? Denn in seinem Geist sind wir zu einem Leib getauft. Das ist also die andere Seite, nämlich der Leib Christi, wie er von der Bibel beschrieben wird, ist die Arbeit durch Jesus Christus als Haupt, diesen Leib zu bauen. Also geht es bei der Einheit des Geistes jetzt nicht um die Einheit des Leibes in erster Linie, sondern es geht wirklich um eine Ausgangsposition. Wenn wir aber diese gemeinsame Ausgangsposition haben, wenn wir also sagen, wir sind in diesem Geist gemeinsam und wir wollen diese Gemeinsamkeit, diese Einheit bewahren, dann haben wir auch untereinander gar keine andere Chance, als genau uns darum zu bemühen und auszustrecken. Was mich wieder zurückbringt auf das, wo Paulus sagt, geht in Demut, Sanftmut, Langmut und einander liebend. Weil das sind die sozusagen die Werkzeuge, mit denen wir das erreichen können, die er aber uns gegeben hat. Das heißt, Paulus sagt eigentlich, wir sollen alles nur Erdenkliche tun, damit wir wirklich diese Einheit des Geistes bewahren, egal, ich sage es jetzt mal, egal welche Überschrift über unsere Gemeinden vielleicht drüber stehen, die sind eh alle menschgemacht, solange wir wirklich sagen können, wir haben diese Grundfesten in uns gemeinsam, dann sind wir Teil des Leibes Christi und damit haben wir auch diesen gemeinsamen Geist, wenn wir in ihm getauft sind. Jetzt fängt es aber an, schwierig zu werden, weil dann begegne ich Christen, die sagen, ja, ich habe Geistestaufe, ich habe die Wassertaufe und ich meine hier mit Wassertaufe wirklich komplettes Untertauchen und wieder auftauchen. Und doch bringen sie Lehre hinein, die schlicht und einfach sich gegen Gottes Wort stellt. Es gibt Dinge im Gottes Wort, wo wir lange oder wo es verschiedenste Auslegungen gibt, die aber, sage ich mal, nicht, wie soll ich das sagen, die nicht in dem Sinne glaubensrelevant sind, dass ich sage, ich bin entweder verloren oder errettet. Aber es gibt trotzdem Lehren, wo wir einfach sagen, die sind gegen Gottes Wort. Ich nehme ein Beispiel, weil da komme ich her, deswegen kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Ich komme ursprünglich aus der katholischen Kirche. Dort, wo ich aufgewachsen bin, ist ein Riesenthema die Marienverehrung. Da gibt es zig Kapellen und Wallfahrtsorte, wo es nur um die Mutter Maria geht. Wenn mir da jemand sagt, wir müssen mehr zu Maria beten oder solche Sachen, dann sage ich, sorry, das steht so nicht im Wort. Das kann ich nicht akzeptieren. Das ist nicht biblisch. Das kann ich nicht akzeptieren. Aber dann ist auch die Frage, haben wir wirklich die Einheit im Geiste? Und da muss ich auf meinen Geist, den Geist in mir hören, dass er mir offenbart, was der Geist meines Gegenübers mir zeigt. Und das ist etwas, was ich wiederum nur dadurch tun kann, dass ich den Geist wirken lasse in mir und frage, zeige mir. Ich meine, das Beispiel, was ich jetzt genommen habe, ist sehr einfach und offensichtlich. Ja, und da gibt es noch ein paar etliche andere Sachen, die man da nehmen könnte. Aber es gibt eben auch andere Dinge und der Feind arbeitet leider so, dass die sehr subtil sind, die sehr schwierig erstmal zu identifizieren sind. Und da ist es wichtig, dass ich auf der einen Seite Gottes Wort wirklich kenne, also das echte, wahre wirklich in mir habe und auch verstehe und weiß, was sagt Gottes Wort wirklich. Wie zum Beispiel dieses Beispiel hier, da steht nicht, schafft die Einheit des Geistes, sondern bewahrt sie. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das andere ist, dass ich wirklich dann auch den Heiligen Geist brauche, dass er mir sozusagen diese Warnmarken setzt und sagt, da stimmt was nicht. Selbst wenn ich noch nicht fest den Finger auf den Punkt legen kann und sagen kann, genau das ist falsch, ist es aber der Heilige Geist, der die Warnung spricht. Und das sollte mich dann sofort auch als Gläubigen aufmerksam werden lassen und nochmal wirklich verifizieren und prüfen, was ist jetzt wirklich wahrhaftig und was ist nicht wahrhaftig. Und spätestens an der Stelle muss ich trennen zwischen, sind wir noch im selben Geist und können wir da die Einheit des Geistes bewahren? Oder ist da etwas, wo der Feind versucht, sich subtil von unten hineinzumischen? Nun gibt es noch eine dritte Variante und deswegen sage ich, es ist nicht unbedingt einfach, dass wir einen Bruder und eine Schwester haben, wo wir wissen, wir sind in dieser Einheit des Geistes die ganze Zeit schon miteinander gelaufen und auf einmal kommt da irgendwelche Klamotten rein, wo du sagst, Moment mal, wo kommt denn der Kram her? Oder warum bringst du denn jetzt das mit an? Und da ist es auch wiederum unsere Aufgabe, auf den Bruder, auf die Schwester zuzugehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal wirklich schauen, was Gottes Wort wirklich sagt. Das ist so die Stelle im Galater 6,1 zum Beispiel. Ja, wenn ein Bruder abgeirrt, bemühen zu gewinnen und dann hast du eine Seele wieder errettet. Das heißt, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, wenn es darum geht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ausgangspunkt ist, dass wir alle in diesem selben Geist, diesem einen Geist getauft sind, in der Taufe, in der Wassertaufe zur Vergebung der Sünden auf Jesus Christus getauft sind. Das sind so diese Grundfesten, sage ich mal. Es gibt noch zwei, drei andere Dinge, aber ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten. Mir geht es nur darum, wir kommen, wenn wir diesen Brief verstehen als einen Brief an die wiedergeborenen Gläubigen, stehen wir alle an der gleichen Ausgangsposition. Und trotzdem wird der Feind versuchen, genau diese Einheit des Geistes zu unterwandern oder uns da rauszureißen oder uns glauben machen zu lassen, da gibt es noch andere Dinge, das brauchst du nicht so ernst zu nehmen. Und da warnt Paulus vor und sagte eben in Epheser, ihr seid mit allem ausgerüstet, was in euch liegt. Nochmal Epheser, die ersten drei Kapitel, das ist voll davon. Aber ich weiß, wie schwer es ist. Deswegen ermahne ich euch, dass ihr würdig in der Berufung geht, mit Demut, Langmut, Sanftmut, in der Liebe einander ertragend, die Einheit des Geistes bewahrend mit dem Bande des Friedens. Und da müssen wir absolut hellhörig werden, dass wir sicher sind, dass wir diesen Geist wirklich klar identifizieren und wissen, ja, wir sind im selben Geist. Und das dürfen wir aber dann auch, da dürfen wir keinen Keil reinkommen lassen. Das heißt, es ist ein ständiges Miteinander, auch wirklich sich vor den auf den Geist zu stürzen, sage ich mal, oder den Geist zu bitten, wie wir es jetzt die letzten Wochen gehört haben, dass er uns immer wieder aufs Neue füllt, damit wir ganz klar erkennen können, wessen Geistes begegne ich hier gerade. Ja? Und es ist letztendlich auch hier wieder das Wirken Gottes, das uns ja überhaupt dahin gebracht hat, weil es war der Geist, der uns das Maß des Glaubens gegeben hat, damit wir überhaupt Errettung finden konnten. Es war die Taufe, die uns auf den Namen Jesus Christus sozusagen die Vergebung der Sünden gegeben und neu geboren hat. Wir sind wiedergeboren. Die Taufe des Heiligen Geistes, die dazu führt, dass der Geist wirklich in uns wirken kann. Das sind die Voraussetzungen, die kommen alle von Gott. Da können wir uns nicht hinstellen und sagen, ich gehe jetzt da rechts unter die Dusche und dann werde ich mit Heiligem Geist gefüllt. Ja? Sondern es ist Gottes Wirken. Und warum er das alles tut, ist auch klar, weil da kommen wir gleich drauf, weil das eigentliche Ziel unserer Berufung ist, dass wir die Einheit des Geistes bewahren, damit wir hinkommen zur Einheit des Glaubens. Und das zeigt auch, dass wir in der Entwicklungsphase dessen, wie wir zu reifen Christen werden, Phasen haben, wo der eine das schon verstanden hat oder diese Offenbarung schon begriffen hat und der andere jene, aber wir noch nicht alle dasselbe glauben. Das heißt nicht, dass wir was Falsches glauben, sondern dass wir vielleicht noch nicht alles aufgeschlossen bekommen haben, dass wir vielleicht noch nicht in allem das Verständnis entwickelt haben, das Gott eigentlich für uns hat. Aber es fängt damit an, dass der Heilige Geist in uns den Raum hat zu wirken, um uns dahin zu führen. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Und wenn es da heißt, dass wir das im Bande des Friedens tun sollen, dann haben wir hier wieder das, was wir im Vers 3 hatten, nämlich dass es darum geht, dass wir einander höher achten als uns selbst, dass wir einander annehmen in Liebe, dass wir in Demut miteinander umgehen. Es heißt aber nicht, dass wir um des lieben Friedens willen alles Mögliche an ungesunden und unbiblischer Lebensweise akzeptieren oder gar falsche Lehre tolerieren. Und da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin sagte, mit diesem missbrauchten Vers, die Liebe deckt viele Sünden zu. Sie deckt sie zu, aber sie benennt die Sünde immer noch als Sünde. Und deswegen müssen wir auch hier wachsam sein, was es heißt, diese Einheit des Geistes zu bewahren, im Frieden, aber eben nicht um des Kompromisses, naja, ist zwar nicht ganz biblisch, aber können wir noch akzeptieren. Ja? Das ist nicht der Fall. Gott ist ein Gott der Reinheit. Und es ist entweder Gottes Wort und damit ist es rein oder es ist nicht Gottes Wort und dann ist es nicht rein. Ja? Da sehen wir leider in der heutigen Kirche at large, also im Grundsatz, viel falsche Toleranz, viel falsche Kompromisse und viel Falschlehre, die eben durch diese Kompromisse kommen. Ja? Dazu noch ein Vers aus dem 2. Johannes 1, die Verse 9 bis 11, die würde ich gerne nochmal teilen. Da heißt es nämlich, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßet ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Also hier ist die ganz klare Warnung schon vom Johannes, dass wir hier in Unterscheidungsgabe gehen dürfen. Übrigens in der Gabe des Geistes. Ne? Also auch wieder der Geist, der wirkt. Also vertraut darauf, dass der Geist euch führt, zeigt, aber das Ziel muss sein, dass der Geist das Zentrum unseres Lebens ist und uns damit hilft, dass wir diese Einheit der Gläubigen untereinander bewahren. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch noch drei Verse einfach mitnotieren. Das ist aus dem Römer 14, der Vers 1, Römer 15, die Vers 1 bis 2 und dann noch der Vers 7 im Römer 15, wo es auch nochmal um diese Frage geht, ja, bis wo geht die Einheit des Geistes und wo fängt es an, dass wir ein Problem bekommen. Und ich kann nur noch mal mein persönliches Gebet an der Stelle, ich habe das hier ganz dick und fett in meine Notizen reingeschrieben, mit euch teilen, dass einfach Heiliger Geist, hilf mir, das zu verstehen und danach zu handeln. Also den richtigen Bruder, die richtige Schwester im Glauben anzunehmen, aber auch zu sehen, wo ich sagen muss, nein, das ist nicht von dir, Gott, da will der Feind was anderes. Lasst euch, wir müssen da dem Vertrauen auf den Heiligen Geist und auf das Wort, auf die Klarheit des Wortes, und deswegen brauchen wir dieses Wort. Ich habe gestern per Zufall, heute ist Sonntag, Freitag haben wir uns eine Predigt angehört, und da war eine interessante Stelle, die hatte gar nichts mit zu tun, aber ich fand das Bild sehr schön, weil da geht es um Jeremia, wo Gott ihn aufgefordert hat, eben als sein Prophet aktiv zu werden und die Worte zu sprechen, die Gott ihm gibt. Und an einer Stelle sagt er, nimm diese Schriftrolle und iss sie. Und es wird dann beschrieben, die schmeckt gut und so weiter. Und das Bild, was dann fortgesetzt wurde, war eben, dass er sagte, ja, und er hat die Schriftrolle gesprochen, er hat Gottes Wort gegessen und er hat es verdaut. Und wenn wir das so ein bisschen mit dem Natürlichen vergleichen, was passiert vom Verdauen? Die Nahrung, die wir aufgenommen haben, der Körper hat einen Weg, das, was für ihn relevant ist, dass die Zellen versorgt werden, dass das Blut versorgt wird, was immer, ich bin kein Mediziner, aus dieser Nahrung so rauszufiltern, dass es unserem Körper nützlich ist. Und wenn ich mir jetzt Gottes Wort als meine geistliche Nahrung vorstelle, und das ist sie, dann weiß ich, dass ich diese Nahrung nicht nur aufnehmen muss, sondern dass ich sie wirklich verdauen muss. Das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Das ist ein tiefes, Zerlegen des Wortes, aber nicht im Sinne von zerlegen, ich will es jetzt philosophisch in kleine Stückchen hacken, sondern zerlegen im Sinne, dass ich diese Nahrung komplett aufnehmen kann. Und darum geht es. Darum geht es, wenn wir wirklich in unsere Berufung gehen wollen. Und ich fand dieses Bild von dem Verdauen sehr gut, weil es das, glaube ich, sehr schön beschreibt. Lasst uns im Epheser weitermachen. Jetzt geht es nämlich eigentlich erst über in das, wo Paulus hin will. Nämlich jetzt spricht er von dem Leib und von einigen anderen Dingen. Ab Vers 4, und ich werde mal die Verse 4, 5 und 6 zusammen betrachten. Da heißt es, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Was er hier beschrieben hat, ist im Prinzip die Charakterzüge dieser Einheit. Also was macht diese Einheit aus? Worauf ist sie aufgebaut? Was beinhaltet sie? Und was wir in diesen drei Versen auch sehr schön finden, ist das gemeinsame Wirken der Dreifaltigkeit. Also Gott, drei in einem, können wir hier wunderbar handeln sehen oder wiedergespiegelt sehen. Da heißt es zunächst mal im Vers 4, dass wir nämlich ein Leib und ein Geist sind. Und das ist ein Aspekt, wo er sagt, wir sind eingefügt in ein Leib, das ist das Bild von Jesus Christus, der das Haupt des Leibes ist. Und hier sehen wir aber erstmal, dass der Geist, der von Jesus Christus gegeben ist, sozusagen die Einheit darstellt. Wir kommen ja von der Einheit des Geistes bewahren. Hier sagt er nochmal, ihr kommt aus einem Geist, ihr seid Teil eines Leibes. Da ist der Geist sozusagen derjenige, der hier im Vordergrund steht. Und wir sind berufen worden in einer Hoffnung eurer Berufung. Die Hoffnung auf die Wiederkehr Christi, die wir haben, die in unserem Glauben ganz klar dass die Substanz ausmacht. Und das ist das Wirken des Geistes. Durch ihn sind wir auch in diesen Leib hinein getauft worden. Denn ohne dass wir die Taufe und die Geistestaufe haben, sind wir nicht Teil dieses Leibes. Sind wir vielleicht auf dem Weg dahin, aber noch nicht in diesen Leib eingefügt worden. Wir sind also, wenn wir wiedergeboren sind, wiedergeborene Christen, durch die Taufe und durch das Bekenntnis zu Jesus Christus, dann sind wir reingewaschen worden vom Blut Jesu Christi, von unseren Sünden. Wir sind das Eigentum Jesu Christi geworden, deswegen ein Leib. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also hier haben wir das Wirken dieser beiden zusammen, wenn man so will. Aber der Geist ist hier erstmal der Knüpfungspunkt. Und die Hoffnung ist, wie gesagt, die Hoffnung auf die Wiederkehr Christi. Die finden wir zum Beispiel im Hebräer 3,6, wo es da heißt, Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also hier geht es ganz klar darum, dass wir diese Hoffnung, das Bekenntnis dieser Hoffnung festhalten. Und weiter im Hebräer 10, 23 finden wir das auch nochmal. Also wir haben einen Geist und wir sind in dieser Hoffnung berufen. Und dann heißt es aber weiter in den Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wer ist der Herr? Der eine Herr ist Jesus Christus, denn er ist das Haupt über den Leib. Und auch hier erleben wir, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, Jesus, den kenne ich. Ja, ich weiß, wer Jesus ist. Aber ist er wirklich mein Herr? Und wenn er mein Herr ist, dann kennt er mich und ich kenne ihn. Aber es gibt eine Stelle, sehr schön im Matthäus-Evangelium, wo es da ganz klar heißt, da sind Leute, die sagen, Herr, Herr, ich habe doch das und das und das mit dir gemacht und ich habe doch das und das und das in deinem Namen gesagt. Und die Antwort des Herrn Jesus ist, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Also es geht wirklich um ein klares Bekenntnis, das auch in meinem Leben sichtbar ist, dass es der Herr Jesus in mir ist, der eine Herr. Es gibt keinen zweiten Herrn neben ihm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wiedergeboren sind, dass wir das Bekenntnis haben für Jesus Christus, weil sonst könnte es uns passieren wie denen dort in Matthäus, dass wir zwar behaupten, wir würden den Herrn nennen, aber in Wirklichkeit ist er nicht unser Herr. Ein Herr, ein Glaube. Glauben ist der einzige Weg ins ewige Leben. Und dieser Glaube muss auf dem Fundament der Gnade stehen, die Gnade des Herrn. Und dieser Glaube muss verbunden sein mit der Hoffnung auf die Wiederkehr. Dann habe ich diesen einen Glaube. Ich kann an vieles glauben. Ja? Ich kann glauben, dass gerade draußen die Sonne scheint. Ich kann glauben, dass wir diese Lampen hier vielleicht nicht brauchen. Aber das hat nichts mit diesem Glauben zu tun. Es geht um den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Der Glaube, den der Geist in uns hineingelegt hat, damit wir überhaupt glauben konnten, dass er der einzige Weg zur Errettung ist. Der Glaube an die Wiederkehr Jesu Christi. In diesem einen Glauben müssen wir geeint sein. Und dann heißt es hier eine Taufe. Und hier gibt es auch immer wieder unterschiedlichste Diskussionen darum, ja, was für eine Taufe ist denn hier gemeint. Also was hier nicht gemeint ist, ist nicht die Geistestaufe, sondern es geht hier um die Wassertaufe an dieser Stelle. Es geht auch ganz klar um eine Wassertaufe, die nicht die Taufe des Johannes des Täufers ist, sondern die Taufe hin zur Vergebung der Sünden auf den Namen Jesus Christus, die wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2,38 wiederfinden. Taufe ist auch ganz klar immer ein Akt gewesen des kompletten Untertauchens. Und zwar, weil sich dahinter eine Symbolik verbirgt, nämlich die Symbolik, dass der alte Adam in uns, der alte Mensch, in der Taufe mit Jesus Christus beerdigt wird, oder wir haben es auch immer gerne so formuliert, dass wir gesagt, er wird da ersäuft, bis er nicht mehr Piep sagt. Und wir werden in der Symbolik der Taufe, indem wir aus diesem Wasser herauskommen, sozusagen erleben wir die Auferstehungskraft Jesu in uns mit ihm. Wir werden also mit ihm in ein neues Leben hineingebracht oder sein neues Leben kommt in uns hinein, der neue Adam steht auf. Dann sind wir neu geboren. Und wenn wir neu geboren sind, können wir weder laufen noch irgendwelche vernünftigen Dinge machen, sondern wir brauchen erstmal Nahrung. Das ist dann die Entwicklung eines Christen hin zum reifen Christen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die Taufe ist der entscheidende Punkt des Bekenntnisses, wo ich ganz klar zum Ausdruck bringe, das Alte liegt hinter mir, ist tot, das Neue ist neu geboren. Und das kann ich nur in einer Taufe erleben, die wirklich komplettes Untertauchen bedeutet und nicht, wie ich es als Kind erlebt habe, also beziehungsweise ich habe es nicht erlebt, man hat es mir erzählt, wo der Priester dann irgendwie so Wasser auf mich rumgespritzt hat. Ich habe vermutlich geschrien, ich weiß es nicht, also, aber egal. Also das ist keine Taufe, sondern die Taufe ist wirklich dieser Akt des Untertauchens und Wiederauftauchens. Und um diese Taufe geht es hier. Ja? Also wir haben hier, wenn man so will, dann in diesem Abschnitt Jesus Christus wirken, denn es ist die Taufe auf den Namen Jesu Christi, es ist die Hoffnung auf seine Wiederkehr, ja, und es ist der Herr Jesus Christus, der in unserem Leben herrschen sollte. Und dann finden wir im Vers 6, den wir noch betrachtet haben in der Gesamtheit, eben die Tatsache, dass es da reingeht um einen Gott und Vater aller. Und hier kann man jetzt sehr interessante Gedanken anstellen. Zunächst mal ist es klar, es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt nur einen wahren Gott. Der einzige wahre Gott, der auch lebt. Alle anderen Götter haben nichts damit zu tun. Und dann heißt es hier Vater aller. Nun ist es so, dass auf der einen Seite Jesus sagt, wenn ihr nicht mir nachfolgt, dann folgt der Satan nach. Dann ist Satan euer Vater und nicht der Vater im Himmel euer Vater. Hier ist der Ansatz vom Gedankengang her, der zunächst mal, dass Gott, weil er der Schöpfer aller Dinge ist und damit der Schöpfer eines jeden Menschen, egal wo er steht, zunächst mal in dem Sinne dann auch, wenn man das Bild benutzen will, Vater ist, weil er hat das geschaffen. Aber wir kommen als Gläubige an den Punkt, dass wir erkennen müssen, dass wir dem falschen Vater dienen, wenn wir dem Herrn nicht gehören. Und insofern geht es hier erstmal darum, es ist ein Gott und es gibt nur einen Schöpfer und es gibt nur einen, aus dem alles geschaffen ist. Deswegen auch aller und in allen. Aber letztendlich sagt Paulus hier, es gibt eben nur diesen einen. Und entweder ist es dein Vater oder ist es nicht dein Vater. Also ich kann nicht ein bisschen Vater hier und ein bisschen Vater dort haben, sondern ich bin entweder wiedergeboren und damit ist der eine Gott auch mein Vater und ich kann aber Papa sagen und zu ihm rennen, weil Jesus Christus den Weg freigemacht hat. Oder aber es bleibt eine Position, wo man zwar wissen, dass Gott der Schöpfer war und insofern Vater aller Dinge, wenn man so will, aber es ist kein Vater, zu dem eine Beziehung besteht, weil die Beziehung besteht zu einem anderen Vater. Paulus, hier geht es natürlich ganz klar darum, dass er sagt, wir sind aus einem Geist, wir sind aus demselben Herrn und wir sind aus demselben Gott und damit haben wir die Dreifaltigkeit Gottes nochmal als die Beschreibung oder den Charakter, was es eigentlich heißt, wenn wir über Einheit im biblischen Sinne sprechen. Und das ist ja das, was Paulus am Herzen liegt. Ja, alles andere ist Diskussion, die nichts mit dem biblischen Kontext zu tun hat. Lass uns weitergehen, Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Ich möchte da gleich mal mit einem Vers einsteigen, im Römer 12, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben. Also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagen, so lass uns zwei sagen, nach dem Maße des Glaubens und so weiter. Mir geht es um zwei Ansätze. Das eine ist, haben wir auch schon mal gesagt, wir sind verschiedene Glieder, also wir sind Teil eines Leibes, aber das heißt nicht, dass wir alle dicke Daumen sind und alle große Zehen sind, sondern jeder hat in diesem Bild eine andere Aufgabe in diesem Körper, in diesem Leib. Und wir haben alle verschiedene Gnadengaben. Und darum geht es in diesem Vers 7 unter anderem, nämlich dass es aus Jesus Christus heraus ist, nach seiner Gutdünken durch den Heiligen Geist auszuschütten, die Gnaden haben, die er ausschütten möchte, nach seinem Maße. Es ist aus Jesus Christus heraus. Er ist der Handelnde. Er ist derjenige, der das bewirkt. Und er sagt hier ganz klar, es ist uns jedem Einzelnen von uns nach seinem Maße, also nach seiner souveränen Entscheidung, Gnadengaben gegeben oder Gaben gegeben. Und diese Gaben meinen die Gaben des Geistes, also das ist derselbe Begriff, der dahinter steht. Wir finden diese Gnadengaben im Römer, wir finden sie aber auch im 1. Korinther 12, da sind sie wieder aufgezählt. Auch da finden wir nochmal die Aussage, dass Gott jedem Einzelnen von in dem Leibe eine bestimmte Rolle zugewiesen hat und auch in diesem Sinne die Gnadengaben ausschüttet, die wir brauchen, damit dieser Leib funktionieren kann. Der Schlüssel in dem Ganzen liegt einfach darin, dass Jesus Christus das Haupt des Leibes ist. Das heißt, es geht alles von Jesus Christus aus und alles ist in Jesus Christus verbunden. Ja, das, wenn wir auf unseren eigenen Körper gucken, da oben spielt die Musik, wenn die Beine sich bewegen sollen, dann muss das Gehirn Anweisungen geben, die bis in die letzte Zehenspitze gehen. Ja. Jesus ist das Haupt, er ist die Quelle aller Dinge, er ist die Quelle aller Gnadengaben, er ist die Quelle, die uns sagt, welche Aufgabe wir wann für diesen gemeinsamen Leib ausführen dürfen. Dann kommen zwei Verse, oder erstmal noch der Vers 8. Da heißt es, darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Also hier wird dieser Gedanke, dass Jesus Christus Gaben gibt, nochmal aufgegriffen, aber es passiert noch was weiteres, nämlich, dass er nochmal als derjenige beschrieben wird, der den Sieg errungen hat. Denn dieser Vers ist, zumindest war er für mich nicht so einfach zu verstehen, er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Hört sich irgendwie komisch an, ja. Aber wenn man sich den Vers mal genauer anguckt, dann stellt man fest, das ist ein Zitat aus dem Psalm 68, 18. Da brauchen wir jetzt nicht hinzugehen, aber es beschreibt eben die Tatsache, dass Jesus Christus den Feind besiegen und gefangen nehmen wird und ihn sozusagen aus seiner Macht rausnimmt. Ja? Und damit führt er ihn gefangen fort sozusagen. Ja? Und das Zweite ist, was wir hier auch sehen dürfen, ist, dass mit diesem Schritt, dass Jesus Christus zum Vater gegangen ist, er nie aufgehört hat, seine Gaben auszuschütten, also uns mit allem zu versorgen, damit wir die wirksamen Diener seines Königreiches werden, die er für uns hat. Da können wir auch nochmal einen Vers aus der Apostelgeschichte 2,33 dazu nehmen. Das ist aus der Predigt des Petrus zum Pfingsten, wo es da heißt, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, und die Verheißungen des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr sehet und höret. Das war die Ausgießung des Geistes, ausgelöst von Jesus Christus, weil er uns die Zusage gegeben hat. Und diesen Schritt war der Anfang, nicht der Ende, das Ende seines Ausschüttens. Pfingsten, damit fing alles an. Und wir leben heute noch immer in dieser Gnadenzeit, dass wir diese Ausschüttung erleben dürfen, dass wir immer noch erleben dürfen, wie Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist uns ausrüstet zu dem Dienst, den er für uns hat. Die nächsten zwei Verse würde ich gerne zusammen betrachten, und zwar Vers 9 und 10. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Welt, der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Die Frage ist, können wir die Tiefe dieser beiden Verse wirklich erfassen? Weil was letztendlich darin steckt, ist, dass Jesus als Menschensohn sich komplett erniedrigt hat. In die tiefsten Niedrigkeiten des Seins begeben hat. Damit auch seine Demut wieder sichtbar wurde. Und er Mensch war wie wir, mit einem entscheidenden Unterschied. Er war ohne Sünde. Aber gleichzeitig war er eben auch Gottes Sohn und ist Gottes Sohn und er ist erhöht worden vom Vater und sitzt nun zu seiner Rechten und dort ist er heute für uns wirksam. Das ist das nächste Geheimnis, was eigentlich gar nicht so, ich glaube, uns schwer tun, es zu begreifen. Denn Jesus Christus hat nicht nur das Werk vollendet am Kreuz, indem er uns reingewaschen hat mit seinem Blut von den Sünden, sondern dadurch, dass der Vater ihn erhöht hat und er durch sein Gehorsam vom Vater zur Rechten gesetzt wurde, ist er jetzt der eine Fürsprecher, der eine hohe Priester, der tagtäglich für uns einsteht, unter einer Bedingung. Und die finden wir im Hebräer. Hebräer 4, nehmen wir mal die Verse 14 bis 16. Da heißt es nämlich, da wir nun einen großen hohen Priester, das ist Jesus, haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesum, den Sohn Gottes, so lasst uns nun das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Schlüssel liegt in dem Wort Bekenntnis im Vers 14. Er ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Das heißt, solange wir festhalten an dem Bekenntnis, dass Jesus Christus Herr ist, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, das Bekenntnis des Glaubens in uns festhalten, wird er von dem Vater als hoher Priester dieses Bekenntnisses für uns eintreten und tut das jeden Tag, jede Sekunde unseres Lebens. Aber es heißt, wir müssen an unserem Bekenntnis festhalten. Wir dürfen nicht loslassen. Der Hebräer betont das an mehreren Stellen, wo er deutlich sagt, dass es wichtig ist, dass wir festhalten, dass wir nicht loslassen, dass wir nicht wanken in unserem Bekenntnis, weil nur dann kann Jesus Christus für uns wirken. Und das ist letztendlich die Essenz, die in diesen beiden Versen sich ausdrückt. Im Interesse der Zeit würde ich gerne jetzt weitergehen auf den Vers 11. Das ist ein ganz bekannter Vers, den kennen wir auch alle, den haben wir auch schon oft durchgekaut. Da heißt es, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Fünffältiger Dienst. Die Frage, die zum Beispiel immer wieder hochkommt, ist, ja, was unterscheidet denn jetzt diese fünf Dienste von den Gnadengaben, die wir im 1. Korinther 12 zum Beispiel wiederfinden? Da kommt ja auch prophetisches Weissagen vor, da kommt Hirtentum vor als Gnadengabe, da kommt Lehre im Sinne Wort der Weisheit und der Erkenntnis wieder vor. Was ich da nicht so finde, ist den Apostel, aber es kommen ja Dinge vor und jetzt ist die Frage, was unterscheidet die zwei Dinge? Und ich glaube, eine gute Definition liegt wahrscheinlich darin, dass man sagt, erstens, es sind Dienste, und das heißt, das sind Menschen, die ihr ganzes Leben in diesen Dienst stellen und das oder diese Befähigung haben, in diesem Dienst zu gehen, weil sie vorher in ihrem Charakter so vom Geist geformt worden sind, dass sie in diesem Dienst gehen können und sich auch fortwährend in ihrem Charakter vom Geist gestalten lassen, diesen Dienst ausführen zu lassen oder auszuführen. Was es nicht ist, und ich weiß, dass wir hier auch schon anders drüber nachgedacht haben, es ist keine hierarchische Rolle. Also wir bauen hier jetzt keine Hierarchie, indem wir sagen, da sind die fünf, und die fünf, die stehen über allem, hierarchisch gesehen wohlgemerkt, und darunter fügt sich dann das restliche Organigramm einer Gemeinde oder sowas an. Das ist nicht der Fall. Es sind Dienstrollen, die vom Verständnis vielleicht am ehesten so zu beschreiben sind, dass man sagt, wenn ich da jemanden habe, der in der Rolle des Apostels oder des Hirten geht, dann ist dessen Hauptaufgabe in dieser Dienstrolle, andere zu befähigen, dieses Hirtentum, dieses Lehrertum, dieses Evangelistentum auszulaufen. Ich habe jetzt nur mal drei genannt. Sprich, andere zu befähigen, in ihre Fußstapfen zu treten. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Paulus hatte eins im Sinn, was wir gerade in dieser Beziehung zum Timotheus lesen können, aber auch zu anderen, dass er den Timotheus dahin befähigt, in seine Fußstapfen zu treten und das auszulaufen, was Paulus ausgelaufen ist und noch darüber hinaus. Und das finden wir an vielen Stellen wieder, dass wir erleben dürfen, wie zum Beispiel ein Apostel so wirkt, dass andere sozusagen in seine Dienstrolle hineinwachsen dürfen. Und es ist nicht so sehr, dass diese Dienstrolle dazu gedacht ist, dass sie jetzt in der Gemeinde jedes einzelne Ding aus seiner Gabe selbst macht, sondern wirklich die Befähigung, andere dahin zu gehen. Und das unterscheidet es von den Gaben des Geistes, die der Geist jedem ausschüttet, so wie sie gebraucht werden. Individuell in einer speziellen Situation. Das heißt, jeder von uns kann in diese Situation kommen, dass in einem, sag mal zum Beispiel in der Hauskirche, plötzlich der Geist, ich sag mal, den Impuls ausgibt, jetzt braucht es den Pastor. Der mit Sanftmut, mit Hingabe, mit Hirtentum jemanden dienen kann, dann kann es sein, dass der Geist in dem Moment eine Gabe in jemanden ausschüttet, der normalerweise sagt, nee, das bin ich nicht, ich hab kein Pastorenherz, ich bin, keine Ahnung, ich bin der Evangelist. Ja? Aber in dem Moment sagt der Geist, das wird jetzt gebraucht, das schütte ich aus und wir dürfen das nehmen und anwenden. Das ist ein Unterschied zu dieser Dienstrolle. Hier geht es darum, dass die Gemeinde damit ausgerüstet wird. Ja, er hat nämlich gegeben diese 5 Gaben, diese 5 Dienstrollen oder Dienstfelder. Und er hat aber einen Zweck damit. Er sagt nicht nur, ich habe euch die 5 gegeben, jetzt guckt, was er damit macht, sondern er sagt ja dann in Vers 12, warum er es tut. Nämlich zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bleiben wir da erstmal stehen. Das heißt, wer sind die Heiligen? Ist der heilige St. Martin? Oder der heilige St. Stephanus? Nein, wir, die wiedergeborenen Gläubigen, wir sind die Heiligen. Also Paulus spricht über uns. Das heißt, dass wir vollendet werden. Das heißt aber auch, wenn wir vollendet werden sollen, dass wir noch nicht vollendet sind. Ja? Wenn etwas vollendet ist, kann ich es nicht mehr weiter vollenden, sondern ist es vollendet. Aber wenn es noch nicht vollendet ist, dann kann ich noch dran arbeiten. Also soll es uns helfen, dass wir in die Vollendung, in die Komplettheit kommen, in die Perfektion kommen, wie Gott uns aufgerufen hat. Aber noch mehr ist kein Selbstzweck, sondern dass wir ausgerüstet werden für das Werk des Dienstes. Jeder von uns hat eine Berufung, jeder hat einen Dienst, Auftrag vom Herrn, einen generellen und auch einen persönlichen. Generell haben wir den Auftrag, Jünger zu machen, das Evangelium zu verkünden und so weiter. Aber es gibt auch individuelle Felder, in die uns der Herr reinstellt. Diese 5 Dienste sollen uns dazu ausrüsten, dass wir dieses Werk des Dienstes auch wirklich auslaufen können. Und, Schluss, für die Auferbauung des Leibes Christi. Das heißt, auch dieser Leib ist noch nicht perfekt. Der ist noch nicht rund. Da läuft noch nicht alles so, wie es laufen sollte. Aber Gott hat Vorsorge getroffen, indem er diese 5 Dienstgaben oder Dienstrollen gegeben hat, damit eben dieser Leib auferbaut wird, ermutigt wird, gestärkt wird, in die Ordnung gerufen wird, was alles dazu braucht, damit dieser Leib wirklich zu dem Leib wird, der letztendlich die Definition der Braut Christi sein soll. Und deswegen heißt es dann im Vers 13 auch weiter, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christus. Also für mich ist das einer der mutigsten Verse überhaupt, die ich kenne. Weil hier steht ein sehr schönes Wörtchen und das heißt alle. Das heißt, dass wir alle als Gläubige, wenn wir wirklich in unserem Glaubensbekenntnis festhalten, dass wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Wir kommen, wenn wir uns dieser Führung, dieser Entwicklung hingeben, die Paulus hier anreißt, aus der Einheit des Geistes herauskommt und in dieser Demut, Langmut, einander liebend und so weiter gehend, was wir gerade eben durchgegangen sind, werden wir hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Dann wird es nicht mehr die Diskussion geben, X oder Y, sondern gibt es einen Glauben. Aber das ist ein Entwicklungspfad, den wir erstmal durchlaufen müssen, den wir am Anfang nicht alle haben. Und das ist ganz normal. Schaut auf natürliche Babys, die entwickeln sich auch nicht absolut synchron, sondern jedes Kind hat etwas andere Entwicklungsschritte. Der eine ist schneller in der Motorik, der andere vielleicht ein bisschen schneller in der Mundmotorik, sprich Sprechen, und der dritte ist vielleicht mehr Handmotorik, und der nächste hat mehr die Beinchen, und der vierte sagt, hier ist so bequem, ich bleibe erstmal auf der Decke liegen. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen. Aber am Ende sollen wir alle in dieselbe Reife gelangen. Wir sollen in den einen Glauben gelangen. Wir sollen die Erkenntnis des Sohnes Christi wirklich in ihrer Gesamtheit, in der Fülle in unserem Herzen haben. Es geht nicht hier oben um die Erkenntnis, sondern um Herzenserkenntnis. Dass wir zu erwachsenen Männern, oder die dürfen auch Frauen stehen, also es geht darum, dass wir wirklich heranwachsen, reifen, ist vielleicht der bessere Begriff, hin zu der vollen Wuchse der Fülle des Christus. Sprich, dass wir dahin kommen, dass wir wirklich sagen können, Christus ist in mir in vollständiger Ausprägung, mein Charakter ist der Charakter Jesu Christi 100%. Wann werden wir da sein? Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern es ist ein Prozess, wo Gott uns hinführt. Und Paulus hat noch gesagt, er ist das Rennen gerannt, er hat die Ziellinie immer vor Augen gehabt und er weiß, dass er das Ziel erreichen wird. Er hat es aber noch nicht erreicht. Und wenn dann Paulus sagt, ich habe es noch nicht erreicht, und da stand er relativ kurz vor seinem Tode, dann wissen wir, dass es ein Prozess ist, der uns das ganze Leben begleiten wird. Aber nochmal, auch wenn ich mich hier zum 25. Mal wiederhole, ich spreche da auch zu mir selbst. Gott hat alles getan, alles in uns hineingelegt, hat alles vorbereitet, dass wir diesen Weg siegreich gehen können. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir nicht versuchen, selbst irgendwas dazu zu basteln, wenn wir nicht versuchen, alleine zu rennen, sondern indem wir uns wirklich von seinem Heiligen Geist führen lassen, denn wir verstehen, dass wir Teil seines Leibes sind und damit wissen, dass wir auch die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern miteinander brauchen, damit wir diesen Weg gemeinsam siegreich gehen können. Alles ist in uns angelegt dazu. Und das ist die Ermutigung, die Paulus uns gegeben hat im Epheserbrief, und wo er sagt, und deswegen könnt ihr losmarschieren, deswegen könnt ihr gehen, deswegen könnt ihr einen Lebenswandel haben, der euch von der Einheit des Geistes in die Einheit des Glaubens führen wird.